So, bevor wir loslegen, würde ich noch mal gerne beten für mich und auch für euch. Vater, ich danke dir, ja, dass wir heute Morgen ja auf dein Wort hören dürfen, dass wir ja uns hier zusammentreffen dürfen und ja dich näher kennenlernen dürfen. Ich bitte dich, dass du ja mir die richtigen Worte gibst, dass du durch mich sprichst, aber ja auch uns auch offene Herzen schenkst, dein Wort zu hören. Amen. Ich habe ein Video mitgebracht. Und in diesem Video geht es um drei Männer, die einfach furchtlos sind und die haben einen ganz besonderen Plan. Ich habe das Video mal in Schottland gesehen und habe es leider nicht auf Deutsch gefunden, die Aktion, die sie bringen. Aber eindrucksvoll sind wirklich die Bilder und ich werde ein bisschen dazu sagen, während das Video läuft. Und ja, Film ab. Also diese drei Männer haben da einen Löwenpack gefunden, die ich glaube, einen Büffel oder so gerissen haben. Und ihr Plan ist jetzt, den Löwen ihre Beute zu klauen. Und das funktioniert folgendermaßen. Die setzen sich in die Nähe hin, warten ein bisschen und wenn sie die Kraft dazu finden, dann laufen sie los und einfach schnurstracks auf die Löwen zu. Das ist dann so dieser Moment, der für sie wirklich schwierig ist, weil sie hier auch einfach entschlossen wirken müssen. Und die Löwen, die checken das nicht so richtig, dass die einfach nur bluffen. Also die gehen einfach zu, tun so, als hätten sie es drauf und die Löwen kriegen dadurch Angst. Genau, dann haben sie ein paar Minuten Zeit, die Beute zu klauen. Das muss recht schnell gehen, weil die Löwen könnten das ja auch merken, dass das einfach nur ein Bluff war. Genau, das wär's. Also es klappt in dem Video, die hauen gleich ab damit. Genau, das reicht erstmal für fürs Video. Ja, und ich finde, diese drei Männer, die sind sehr, sehr mutig. Also ich hätte nicht den Mut aufgebracht, das zu tun. Ich hätte dem Ganzen nicht so ganz getraut. Ich finde das absolut verrückt, was sie getan haben. Das hätte auch richtig, richtig schief gehen können. Aber sie haben es getan, sie haben ihre Furcht überwunden und sind mutig drauf zugegangen. Und ich finde, diese Männer sind Helden wahrscheinlich auch für ihr Dorf, dass sie die mit Essen versorgen, dass die drei verrückten Typen sind, die das Fleisch da von den Löwen klauen. Genau, und heute soll es auch um drei Männer gehen, drei Männer in der Bibel, die auch was Großes bewirkt haben, die auch Helden für den Herrn waren. Genau, habt ihr einen Presenter? Das wäre ganz klasse. Warte, sonst. Ich habe auch einen dabei. Könnt ihr fangen? Zu kurz. Okay, ich kann nicht werfen. Na gut. Ich hoffe, das klappt. Genau, gleich könnt ihr die Präsentation auch ranwerfen. Habt ihr ein Bild? Genau, die nächste Folie einmal. Genau, ich lese einfach einmal den Text, um den es heute gehen wird. Und ich hoffe, danach klappt das auch mit dem Presenter. Es geht um die Begebenheit in 2. Samuel 23, 13 bis 17. Und von den drei von den 30 Helden gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adullam. Und die Truppen der Philister lagerten in der Ebene Rephaim. David war aber damals in der Bergfeste und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem. Und David verspürte ein Verlangen und sagte, wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist? Da drangen die drei Helden in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die in dem Tor ist. Und sie nahmen es mit und brachten es David. Aber er wollte es nicht trinken, sondern goss es aus als Trankopfer für den Herrn. Ich fand diese Geschichte schon immer interessant. Genau. Geht es? Genau. Ich fand die Geschichte schon immer interessant und habe mich auch ein bisschen gefragt, warum die in der Bibel steht. Und habe mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt und gemerkt, dass man von diesen drei Männern echt viel lernen kann. Vor allem ihren unglaublich großen Mut. Und da fehlt es uns als Christen oft an diesem Mut. Erstmal ein paar Gedanken zum Text. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um die Begebenheit aus 2. Samuel 5, Vers 17 und folgende, also was danach so beschrieben wird. Dort wurde David gerade zum König gemacht und die Philister haben das gehört und sind natürlich gleich in das Land eingefallen, um Krieg gegen David zu führen, damit da kein großer König entsteht, der sich ihnen entgegensetzen könnte. Und David verlässt Jerusalem und zieht in die Bergfeste hinab. Und da lagern die Philister in der Ebene von Rephaim. Genau, da ist ungefähr das Philisterlager. Und das ist auch zwischen der Höhle Abdullon, da sieht man das. Und das ist übrigens auch die Höhle, in der sich David vor Saul versteckt hat. Also er kannte die Gegend ganz gut. Das Ganze geschieht zur Erntezeit. Das heißt, der große Regen der Saison war vorbei, es wurde sehr trocken. Es gab auch nicht mehr so viel Wasser und damals war es halt auch sehr wichtig für die militärischen Zwecke, die Leute mit Wasser zu versorgen. Und es lässt sich auch gut verstehen, warum David auf einmal Durst bekommt. Was auffällig an diesen drei Männern ist, dass sie nicht die wichtigsten Helden sind. Also David hatte 30 Helden, viele werden mit Namen erwähnt, diese drei nicht. Also sie sind nicht bedeutend genug, dass man ihren Namen erwähnt. Aber sie sind so bedeutend, dass es eine kurze Geschichte in der Bibel ist, die aussagt, was sie getan haben. Also das zeigt, dass es nicht wichtig war, wer diese Männer waren, sondern das, was sie getan haben. Also wir können festhalten, die Philister sind in Israel eingedrungen. David kommt jetzt in die Situation, wo er sich überlegen muss, wie er sich gegen sie wehrt. Die drei Helden kommen sofort zu David in dieser Notsituation. Sie kommen hinab, um ihn da zu unterstützen. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor. David informiert sich bei seinen Leuten, so, was machen die Philister, was haben sie getan? Und die teilen ihn mit, ja, die haben sich in dieser Ebene versammelt. Sie haben auch den Brunnen in Bethlehem eingenommen. Und David erinnert sich an diesen Brunnen, er ist ja in Bethlehem aufgewachsen. Vielleicht so ein bisschen nostalgisch, dass er den Brunnen auch mochte und das Wasser vielleicht gut fand. Und dass er dann einfach beiläufig sagt, oh, wer bringt mir mal wieder einen Schluck Wasser aus diesem Brunnen, der war doch so gut. Ich glaube nicht, dass David wirklich gedacht hat, das würde jemand tun, da einfach hingehen und ein bisschen Wasser für ihn holen. Aber diese drei Helden, die sind wahnsinnig genug, das zu tun. Sie hören das, dass David, ihr König, ja gerne Wasser aus dem Brunnen hätte und sie ziehen los und holen es. Und sie haben einfach ihren Herrn so sehr lieb, dass sie bereit sind, sofort loszugehen und das zu tun. Das ist auch, genau, da ist der Brunnen. Und das ist auch der erste Punkt. Aus Liebe zu deinem Herrn. Mich begeistert immer noch die Geschichte von Johann Dober und David Nitschmann. Das sind die ersten beiden Missionare der Herrnhuter Mission. Das war im 18. Jahrhundert. Und diese Männer, die hatten sich bekehrt, die hatten gehört, dass es Gottes Wille war, dass alle Menschen das Evangelium hören, dass sie damit erreicht werden, dass sie glauben können. Und dann hatten sie von ein paar Sklaven in der Karibik gehört, die auf einer Insel lebten, die abgeschlossen waren von der restlichen Bevölkerung und die nie die Chance hätten, das Evangelium zu hören. Und sie waren sehr mitgenommen, sehr traurig, dass diese Tausenden von Sklaven keine Chance hätten. Und dann hatten sie einen Plan, wie sie die erreichen wollten, und der ging folgendermaßen. Ihr Plan war es, sich in die Sklaverei zu verkaufen und dann mit diesen Menschen auf dieser Insel zu leben, zu arbeiten und da ihnen vom Evangelium zu berichten. Sie waren bereit, alles aufzugeben. Sie waren bereit, sich als Sklaven zu verkaufen. Und das nur, weil sie wussten, dass es der Wille Gottes war, dass alle Menschen mit dem Evangelium erreicht waren. Durch ihr Handeln sind tausende Menschen zum Glauben gekommen. Sie haben da echt eine Erweckung geschafft. Sie waren die ersten beiden Missionare der Herrnhuter Mission. Die ist heute nicht mehr so bekannt, aber Damals war es die Missionsgesellschaft quasi, die die Mission in Europa neu aufleben lassen hat. In Europa im 18. Jahrhundert sind sehr, sehr wenige Menschen in die Mission gegangen. Es war nicht wirklich lebendig, dass sie rausgegangen sind. Und durch das Vorbild dieser beiden Menschen sind tausende Menschen in die Mission gegangen, um das Evangelium zu predigen, und hat einen großen Effekt, einfach nur, weil sie ihren Herrn geliebt haben und daraus Handeln hervorkam. Sie haben geliebt und gelebt. Und das ist auch etwas für uns. Wir hören jeden Tag den Willen des Herrn. Jeden Tag lernen wir mehr aus der Bibel zu verstehen. Wir treffen uns Sonntag für Sonntag in der Gemeinde und hören einfach, was Gott von uns will. Und oft wird das mehr für uns zur Gewohnheit, als dass es uns wirklich bewegt, diesen Willen umzusetzen. Wenn wir den Willen Gottes hören, sind wir dann gleich Feuer und Flamme und wollen loslegen, wollen diesen Willen umsetzen, wollen ihn ausführen hier in dieser Welt. Diese drei Männer haben nur einem Menschen gedient, also einem König von dieser Erde. Und manchmal erschüttert es mich, wie wenig wir bereit sind, von dieser Liebe und Hingabe unserem Herrn zu zeigen. Ach, da. Genau. Wir dienen dem Herrn der ganzen Welt, dem Schöpfer des Universums, dem König der Könige, dem Herrn der Herren. Und dann sehen wir es manchmal nicht als Ehre an, dass er uns gebrauchen will. Wie oft sagen wir dann, na gut, dann mache ich das halt. Es erinnert mich immer ein bisschen daran, dass ich, als ich früher ein Kind war, ich habe zwei Brüder, wir haben viel miteinander gespielt, ganz besonders Lego war bei uns sehr populär, wir waren immer dafür zu begeistern. Und dann gab es so Phasen, wo wir schon ein paar Stunden gespielt hatten, wir hatten irgendeine Riesenburg aufgebaut und waren gerade richtig dabei, hatten Spaß, und dann hat unsere Mutter gerufen, dass sie einen zum Abtrocknen braucht. Und ganz oft haben wir dann erstmal gewartet, vielleicht ruft sie ja nicht noch einmal. Und als sie dann nochmal gerufen hat und gesagt, sie braucht einen, dann war es irgendwie so, ich habe letztes Mal, du bist dran. Nee, ich war gestern schon. Und dann hat sich irgendwann einer durchgerungen und gesagt, na gut, dann mache ich es halt, aber hab nicht zu viel Spaß ohne mich hier. Und das sehen wir gar nicht an diesen Helden. Wir sehen gar nicht, dass sie so ein bisschen widerwillig den Willen ihres Herrn hören und ihn dann nicht umsetzen. Tun wir das auch, wenn wir Gottes Willen hören, dass wir motiviert sind und vorangehen, oder fühlen wir uns mehr so, als würden wir zum Abtrocknen gerufen? Versuch doch mal die nächste Woche konkret darauf zu achten. Was ist der Wille des Herrn? Was will er, dass er in meinem Leben umsetzt, dass ich in meinem Leben umsetzt? Und versuch das zu befolgen, ganz konkret zu sagen, diese Woche möchte ich das durchziehen. Und danach zu handeln und aus Liebe zu unserem Herrn das zu tun. Was mich am meisten an diesen drei Männern beeindruckt, ist einfach ihr Mut. Also diese Typen, die sind einfach wahnsinnig. Sie hören den Wunsch ihres Herrn und gehen einfach los. Sie müssen sehr nah am Heerlager der Philister vorbei. Und für die Philister war der Brunnen ganz bestimmt auch nicht unbedeutend, weil das Heer ihm ja mit Wasser versorgt werden musste. Sie haben das bestimmt nicht leichtfertig bewacht. Aber es kümmert sie gar nicht los. Sie gehen zu dritt los. Sie gehen mutig voran. Das, was sie vorhaben, ist einfach nur Wahnsinn. Sie wollen 18 Kilometer laufen, in ein feindliches Heerlager eindringen, um ein bisschen Wasser zu holen und dann zurückzulaufen. Ich meine, wer macht das? Weise Menschen würden sowas nicht wählen. Weise Menschen wählen einen Kampf, den sie gewinnen kann. Und diese machen das ganz eindeutig nicht. Das Ganze ist eigentlich zum Schiefgehen verurteilt. Wir lesen die Geschichten in der Bibel immer so selbstverständlich. Wir wissen, wie sie ausgehen werden, wir wissen, was passiert. Aber diese drei Männer wussten es nicht. Als sie losgezogen sind, hatten sie keine Ahnung, ob das schiefgehen würde oder nicht. Und sie haben einfach gemacht. Wenn das Ganze jetzt schiefgegangen wäre, dann hätte es eine ziemlich dumme Geschichte ergeben. Und wir hätten alle gesagt, ach, das war ja klar, die ganze Aktion war ja zum Scheitern verurteilt. Kommt das Bild? Genau. Dann wäre so ein Grabstein entstanden. Also es ist auch Englisch und da steht einfach drauf, blöd, und auf dem anderen, ja, ich gehöre zu dem Blöden da. Das wäre so eine unglaubliche Scheiterungsaktion gewesen und wir hätten alle gedacht, die hatten ja echt einen an der Schacke, das zu versuchen. Aber sowas sehen wir auch in unserer Welt immer mal wieder. Wir feiern sehr, dass Leute irgendwas Unglaubliches erreichen. In den Medien, die sind einfach voll davon, von dem neuesten Rekord, von der krassen Aktion, die jemand gemacht hat. Der höchste Absprung mit einem Fallschirm, die sich ständig überboten werden. Ein gefährlicher Stunt, ein cooler Trick mit dem Auto. Aber wenn es schief geht, dann ist das ein Fail, ein Versagen, eine dumme Aktion. Und das Internet ist auch voll von solchen Sachen und wir machen uns ein bisschen darüber lustig. Es wäre genauso, wenn diese drei Männer, die den Löwen die Beute klauen, wenn das Ganze schief gegangen wäre, hätten wir auch alle gesagt, das war ja auch eine ganz blöde Aktion. Man hätte echt gedacht, das sind drei Idioten und nicht drei Helden für ihr Dorf. Und genauso ist es bei diesen drei Helden Davids. Wenn es nur zwei Wachen gewesen wäre, dann wäre es einfach, na gut, zu dritt gegen zwei ist ja kein Ding. Dann wäre es keine Geschichte, die in der Bibel gestanden hätte, dann wäre es keine von den Helden Davids für diese Aktion. Aber wie oft machen wir das ganz anders? Wir gehen nicht mutig voran. Wir trauen uns nicht, Dinge zu tun, weil sie auch oft schief gehen könnten. Wir trauen uns nicht, ganz kleine Dinge zu tun. In der Bibel kommt oft der Zuspruch, sei mutig und stark. Er gibt uns den Auftrag, mutig zu sein. In Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wie oft trauen wir uns nicht, Dinge zu tun oder etwas zu wagen? Warum trauen wir uns nicht, etwas Verrücktes für Gott zu machen? Die Bibel ist voll von solchen Menschen, die sowas getan haben. David, der gegen einen Riesen gekämpft hat. Petrus, der aus dem Boot steigt, um auf dem Wasser zu gehen. Zachäus, der auf den Baum klettert, um Jesus zu begegnen. Der blinde Mann, der mitten im Dorf einfach losgeschrien hat, um Jesus zu begegnen. Oder die blutflüssige Frau, die sich durch die Menschen durchdringt, um einfach nur Jesus zu berühren. Diese ganzen Menschen haben was Großes gewagt. Sie haben ein Stück von sich selbst aufgegeben, um Jesus näher zu kommen. Und vorher wusste keiner von ihnen, wie das ausgehen würde. Hätte der schreiende Mann, hätte Jesus ihn nicht gehört, wäre es einfach nur ein Blöder im Dorf gewesen, der laut rumschreit. Wie furchtsam sind wir dann doch manchmal, wenn wir uns vergleichen mit diesen Menschen aus der Bibel. Wir trauen uns nicht, so schnell Zeugnis zu geben von unserem Glauben. Es könnte ja peinlich sein. Wir trauen uns nicht, an Wunder zu glauben, davor zu beten. Es könnte ja auch sein, dass es nicht klappt. Wir trauen uns nicht, einen Dienst für Gott in der Gemeinde oder sonst wo zu machen. Es könnte ja nicht funktionieren oder es könnte peinlich sein vor anderen Menschen. Oder was werden die anderen Menschen auf der Arbeit denken, wenn sie sehen, dass ich vor dem Essen Gott dafür danke, wenn ich dafür bete? Ich traue mich manchmal auch nicht, wenn ich eine Sünde in meinem Leben habe und sage, ich brauche Hilfe dabei, ich schaffe das nicht alleine, jemand anderen um Hilfe zu fragen, weil es mich ja schlecht aussehen könnte. Ich habe Angst, so etwas zu tun, weil ich auch Angst habe, Fehler zu machen. Aber wenn wir uns bewusst machen, was für einen Gott wir haben, dann dürfte das gar keine Frage sein. Naja, die Helden sind losgezogen, ja, aber das Ganze hat letztendlich Gott bewirkt. Kurz davor in den Versen vor dieser Geschichte stehen mehrere Aktionen, die die Helden gemacht haben, mehrere große Taten. Und da steht ganz oft, dass Gott es war, der es letztendlich bewirkt hat. Zum Beispiel in Vers 10 und 12, da steht, da ist eine große Heldentat von anderen Helden. Und da steht trotzdem, so schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Also es war klar, dass es nicht die Helden waren, die das vollbracht haben. Es war Gott, der es getan hat. Warum haben wir dann nicht den Mut, Gott zu vertrauen, dass er daraus etwas tun kann? Wenn er will, dann kann er es gebrauchen. Lasst uns einfach mutig vorangehen und etwas tun für unseren Gott. Die letzten paar Verse dieser Geschichte fand ich immer ein bisschen verstörend. Da sind diese drei Helden, die riskieren ihr Leben, die ziehen los, die holen Wasser. Und was macht David? Er schüttet es einfach aus. Als wäre die ganze Tat umsonst gewesen. Aber mittlerweile habe ich verstanden, dass er das nicht tat. Er hat dadurch, dass er das Wasser Gott geopfert hat, dem Ganzen einen viel höheren Wert gegeben. Er hat sich selbst als so wertlos gesehen, dass er dieses Wasser nicht trinken wollte. Die Tat, die so groß war, hätte er gemindert dadurch, dass er das Wasser getrunken hätte. Er hätte die Tat herabgesetzt. Und das tat David nicht. Er hat es geopfert für Gott. Die drei Helden haben etwas für einen Menschen getan. Sie haben versucht, ihm dadurch zu dienen. Den Erfolg, den wollten sie hier auf der Erde sehen, direkt vor ihm König. Aber es kam ganz anders. Was sie getan hätten, wäre nach menschlichem Verständnis sinnlos gewesen. Sie sind fast 40 Kilometer gelaufen, haben sich großen Gefahren ausgesetzt und letztendlich wurde das Wasser weggeschüttet. Am Ende war ihr Dienst nur für Gott. Sie haben keine Frucht daraus gesehen. Aber sollte das nicht unsere Motivation von Anfang an sein? Nur für den Herrn Dinge zu tun? Nur für Gott? Alles, was wir tun, sollte zu seiner Ehre sein und nicht für den Menschen. In Kolosser 3, Vers 23 steht, was ihr auch tut, arbeitet für euren Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wenn wir an die Geschichte denken, wo Jesus bei Simon zu Hause ist und dort ist, und plötzlich kommt eine Frau herbei. Sie bringt eine Flasche Öl mit, sie salbt Jesus die Füße. Und da sehen wir auch, dass einer von den Jüngern auf Jesus zukommt und sagt, was für eine Verschwendung, hätten wir daraus nicht was machen können, wir hätten es verkaufen können, wir hätten es den Armen geben können. Aber Jesus sieht das ganz anders. Sie hat etwas wirklich Kostbares gegeben und hat Gott damit geehrt. Und das war es allemal wert. Die Frage ist nun für uns, sind wir bereit, alles für den Herrn zu geben und alles zu opfern? Sind wir bereit, das, was wir tun, für Gott zu tun? Oder hoffen wir darauf, etwas von den Menschen zu verdienen? Den Dienst, den wir vielleicht in der Gemeinde tun und keiner sieht das so richtig, keiner schätzt das wert. Oder das, was wir ja in der Gemeinde, in der Schule, in der Arbeit, in der Familie einsetzen. Und keinen scheint es so wirklich zu interessieren. Wir sehen keine großen Früchte daraus, keiner hat Wertschätzung dafür übrig. Dann ist die Frage, für wen tun wir diese Dinge? Für wen opfern wir uns auf? Ist es dafür, dass wir vor anderen Menschen gut dastehen, dass wir irgendwie großen Erfolg hier auf der Erde haben? Oder tun wir das Ganze, um Gott zu ehren, um ihn groß zu machen? Sind wir bereit, das, was wir tun, nur für Gott zu tun? Wenn wir uns in Dinge rein investieren und nichts passiert und es ändert sich doch nichts und den Menschen, denen wir versuchen, da durchzudehnen, die interessiert es nicht wirklich. Sind wir bereit, das zu tun, weil es Gott ehrt? Sind wir dadurch bereit, unserem Leben einen Sinn zu geben, den Gott für uns vorhat, dass Gott für uns will? Der Sinn, den Gott für uns geplant hat hier auf der Erde, ist, ihn zu ehren, ihm zu dienen, ihn groß zu machen unter den Völkern. Und das tun wir, indem wir den Menschen hier dienen. Aber letztendlich ist dieser Dienst für den Herrn. Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal ein bisschen auf das, was wir gehört haben, zurückgreifen. Der erste Punkt war aus Liebe zu deinem Herrn. Diese drei Männer haben die Stimme ihres Herrn gehört, das, was der ihr Herr wollte. Und sie waren bereit, den Willen zu tun. Sie waren bereit, es umzusetzen, weil sie ihn geliebt haben. Wir hören den Willen unseres Herrn. Jeden Tag, jeden Sonntag. Sind wir bereit, ihn zu tun? Oder ist das einfach nur, was wir hören und es einfach nur durchzieht und wir dann wieder unser normales Leben führen? Hören wir den Willen nur oder tun wir es auch? Handeln wir aus Liebe zu unserem Herrn? Der zweite Punkt war, geh mutig voran. Vertrauen wir unserem Herrn? Haben wir den Mut, etwas Verrücktes zu tun, was andere Menschen vielleicht nicht so sehen würden? Etwas, was nach menschlichen Maßstäben nicht funktionieren würde? Und vertrauen wir darauf, dass Gott, wenn er will, etwas daraus machen kann? Und der letzte Punkt war, nur für den Herrn. Sind wir bereit, das, was wir tun, nur für den Herrn zu tun, nur für Gott? Oder wollen wir dadurch von Menschen geehrt werden? Wollen wir dadurch irgendeinen großen Effekt auf diese Erde sehen? Wenn wir uns jahrelang abmühen und trotzdem nichts passiert, sind wir bereit, es trotzdem zu tun, weil es Gott ehrt, dass wir bereit sind, nur für den Herrn Dinge in unserem Leben zu tun? Ich möchte euch diese Gedanken einfach mitgeben für die nächste Woche, darüber nachzudenken und vielleicht auch im Leben zu sehen, ob es Momente gibt, wo wir Gott dadurch dienen können, dass wir vorangehen, dass wir mutig sind und dass wir auch Helden für den Herrn sind, im ganz Kleinen oder vielleicht im ganz Großen, wie Gott es will, und das Leben einfach führen, um ihn zu ehren. Ich möchte noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir ja für dein Wort, für die Bibel. Danke, dass wir ja auch viele Geschichten haben von Menschen, die ja ein Leben geführt haben, ja unter deiner Herrschaft. Ich danke dir, dass wir davon lesen können, dass wir davon lernen können. Und ich danke dir auch für diese drei Helden, die du gebraucht hast, um Großes zu tun. Und ich bitte dich, dass wir auch ja Helden für dich sind, dass wir ja auf dich vertrauen, dass wir ja mutig sind, dass wir nur für dich Dinge tun, dass wir aber auch in Aktion treten, weil es dich ehrt. Ich bitte dich, dass du einfach ja bei uns bist die nächste Woche, dir uns ja die Kraft gibst, einiges zu wagen, ganz im Alltag, und dass der Glaube wirklich lebendig wird, den wir hier einfach nur hören, dass wir ihn umsetzen in die Tat. Herr, und wir brauchen dich dafür, wir brauchen ja deine Kraft und deinen Segen, und wir wollen dich bitten, dass du da bei uns bist und dass du uns führst. Amen.